Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast. Die drei natürlichen Intelligenzen sind zurück aus dem digitalen Orbit. In dieser Folge mit künstlichen Skandalen, brechenden Nachrichten und Melonengeistern. Ihr habt sie schon gehört, meine Nicht-KI. Mit Podcasterin.
Soweit ihr das wisst zumindest.
Ja, soweit wir das zugeben. Piep, piep. Das ist auf jeden Fall das, was eine KI sagen würde. Aus dem wunderschönen Saarbrücken dazu geschaltet. Maike.
Salut.
Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Hannover. Annika.
Hallihallo. Und auch mit dabei der Mann, dessen Akku immer voll ist, unser Robin aus Münster.
Ja, ich bin wie der Duracell-Hase.
Der Duracell-Hase der Literatur.
Genau.
Ja, damit kommen wir doch mal zum Nachrichtenblock und einem größeren Thema, einem Skandalthema, einem Thema, was uns alle in Atem hält, weil wir haben ja nicht nur mit Literatur, sondern auch mit dem digitalen Raum zu tun. Oh, wer hätte das gedacht? Und es geht heute um, wie KI uns schwul macht. Wie KI in der Literatur umgesetzt wird, beziehungsweise KI-Texte in literarischen Erzeugnissen. Da wollen wir mal drüber diskutieren, was macht KI eigentlich aus? Warum ist das so umstritten? Warum gibt es da so viel Ärger? Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, zukünftig für Autorinnen und Autoren ihren Horizont zu erweitern? Oder wird demnächst alles mit KI geschrieben? Was sagt ihr dazu? Leben wir demnächst in einer Dystopie, wo alles nur noch KI geschrieben wird und jeder seine eigenen Geschichten der KI sagen kann, welche sie lesen möchte, so wie in Quality Land.
Also Robin, erstmal möchte ich wertschätzen, wie du das gerade bildzeitungsmäßig dramatisiert und zugespitzt hast. Also zwei Daumen hoch für dich. Ne? Macht uns das schwul, geht die Welt unter, wird die Literaturszene bald begraben, werden wir nur noch KI-Bücher lesen. Schauen wir mal. Also wenn man sich in so ein richtig, richtig hässliches Rabbit Hole auf YouTube begibt, das aber auch sehr interessant ist, kann man dort Videos finden von, ja, ihr könnt jetzt da draußen selber entscheiden, ob ihr sie SchriftstellerInnen oder UnternehmerInnen oder beides nennen wollt, die uns allen als KonsumentInnen Tipps geben, wie man mit dem Schreiben von Büchern mit Hilfe von KI und dann durch Self-Publishing über Kindle Direct sehr viel Geld machen kann. Das sind also Videos, die heißen dann I found the easiest way to make money with Amazon KDP, The truth about Amazon KDP, $10,612.57 from Publishing, also sehr exakte Wissenschaft offenbar. Dieses
auf Heller und Pfennig genau, wie man so schön sagt.
Ohne Scheiß, ein anderes Video, dann $5,478 per month, okay. Und wenn man sich das anguckt, ist es wirklich spannend, weil das die absolute Kapitalisierung der Literatur ist. Also machen wir uns nichts vor. Selbstverständlich ist die Literatur Teil der Kreativwirtschaft. Es ist ein Markt, wo ökonomische Gesetze gelten. Und wir als Podcast machen uns ja auch immer dafür stark, dass gute Autorinnen und Autoren von ihrer Arbeit leben können sollen. Das heißt, sie müssen Geld umsetzen. Wir als KonsumentInnen müssen dieses Geld verausgaben, um gute Literatur möglich zu machen. Aber hier geht es halt gar nicht mehr um Kunst oder Qualität. Hier geht es darum, möglichst einfach mittels KI Texte zu erzeugen. Also zum Beispiel Motivationstexte oder religiöse Texte oder Kinderbücher. Oder man kann eigentlich ja alles mit den richtigen Prompts von KI verfassen, die komplett digital erstellen zu lassen und dann im Internet zu verkaufen. Vorher halt genau zu schauen, was sich verkauft, was wollen die Leute lesen. Und dann eine recht zynische, aus künstlerischer Sicht, Gewinnmaximierung mit Hilfe von KI im Buchmarkt zu betreiben. Und da stellt sich uns natürlich die Frage, wie groß ist dieses Phänomen? Zumal wir alle ja annehmen, dass bei Self-Publishing, weil einfach jeder da was raushauen kann, unheimlich viel Schrott dabei ist, was auch der Self-Publishing-Szene einen ungerecht schlechten Ruf eingetragen hat, weil da gibt es natürlich auch gute Leute. Das ist ja nicht alles Schrott. Aber die Frage stellt sich natürlich auch, es gibt so viele Verlage am Markt. Welche Verlage arbeiten wohl schon mit KI und auch in welchem Umfang, ohne dass wir es wissen, insbesondere Verlage, die im Unterhaltungsbereich, im Kinderbuchbereich, im Genrebereich tätig sind und machen dort Umsätze mit KI. Was heißt das für die Kunst, was heißt das für die Wirtschaft, für die Urheberrechte, für das Finanzamt? Annika, klär uns mal auf, du hast sicher auf alles eine Antwort.
Ja, Moment, ich schreib gerade meine Kündigung, weil ich werde jetzt Bestseller-Autor, habe ich mir gerade überlegt. Diese schöne Summe, die du eingangs genannt hast. Nein, Spaß beiseite. Also das ist natürlich wie bei vielen Themen oder bei den meisten digitalen Themen ja ganz besonders. Hilfe, da ist was neu. Hilfe, da kommt was aus der Maschine. Hilfe, Hilfe, ich weiß nicht, wohin mit mir. Also das ist natürlich bei der Literatur ähnlich wie auch bei vielen anderen Dingen oder Themen. Natürlich ist zum einen die Frage des richtigen Maßes und vor allem der richtige Umgang damit wichtig. Und das betrifft ja alle am Prozess Beteiligten. Also wir können ja nicht jetzt so tun, als wenn es KI nicht gäbe oder als wenn sie nicht längst schon genutzt wird, auch im Literaturbetrieb auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Wir haben auch schon Bücher vorgestellt, im Programm gehabt, heute auch noch eins dabei, wo das Thema KI eine wichtige Rolle spielt, sowohl inhaltlich als auch in der Entstehung. Ich erinnere an Charles Lewinskys Täuschend echt, den Roman, den wir hier vor einigen Folgen im Programm hatten. Mike und ich waren ganz begeistert, wo also auch KI eine große Rolle spielt und auch Teile des Romans geschrieben hat. Und natürlich ist das ein Thema, das uns alle beeinflusst. Und natürlich, genau wie Maike, wie du es gerade gesagt hast, werden sicherlich auch andere Verlage, das heißt jetzt nicht, dass Bücher von KI geschrieben werden, aber ich sag mal so bestimmte wiederkehrende Prozesse, das beginnt vielleicht bei Korrespondenz, geht übers Lektorat oder ähnliches, da kann KI natürlich unterstützend tätig werden. Bis zu einem gewissen Grad ist das sicherlich selbstverständlich. Die Frage ist halt nur, ab wann ist es dann wirklich nur noch so eine Massenabfertigung und was kriegen wir davon mit im Sinne der Transparenz? Also wissen wir, je nachdem, welcher Verlag es ist oder welcher Verlag es auch nicht ist, wie weit die KI da mitwirkt. Nein, das wissen wir natürlich in den meisten Fällen nicht. Aber in den vielen Fällen können wir zumindest damit von ausgehen, hoffentlich, toi, 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 so ist hier unser Stand der Diskussion, dass da noch Menschen zu einem gewissen Grad beteiligt sind. Und das Problem, ich sag mal, bei Büchern, die größtenteils von KI verfasst werden oder fast ausschließlich vielleicht, auch sowas soll es ja geben. Da hört man ja auch die schlimmsten Geschichten, dass da vielleicht so ein paar ganz schwarze Schafe versuchen, einfach nur noch KI-generierte Texte unters Volk zu bringen. Da stellt sich dann ja wirklich, Stichwort Urheberrecht, Maike, du hast es gerade schon angesprochen, die Frage, wessen Text ist das dann am Ende eigentlich? Ne? Na, weil nur, weil drunter steht KI, selbst wenn man es kenntlich macht, dieser Text wurde von einer KI generiert. Die KI speist sich ja aus dem, was im Netz frei verfügbar ist. Also sicherlich auch von anderen Texten, die frei verfügbar sind, die aber ganz andere UrheberInnen haben. Und wenn es da zu hektisch wird oder zu viel wird, das kann man ja auch an anderen Sachen wie zum Beispiel Bildern sehen, die dann nur leicht verfremdet werden. Da haben natürlich ganz andere Menschenrechte dran und da kommen wir dann wirklich ganz schnell in rechtliche Fragen. Wem gehört jetzt eigentlich dieser Text oder, um es etwas größer zu fassen, dieses Kunstprodukt? Also das ist ja nur ein Aspekt bei dieser ganzen Diskussion, der bedacht werden muss, aber auch da wieder, deswegen habe ich das eingangs gesagt, der Umgang ist wichtig und richtig, also nicht die Augen davor verschließen und alles grundsätzlich verteufeln, weil davon wird es nicht weggehen. Das soll es ja auch gar nicht, sondern man muss sich wirklich, also ich finde, alle Beteiligten sollten da mit offenen Augen und Ohren und auch möglichst transparent mit umgehen, dass wir da einen guten Weg finden, wie wir uns diese neue Intelligenz zunutze machen können und nicht umgekehrt.
Ja, genau so ist es. Und die Technologie, wie ihr beide ja schon festgestellt habt, die gibt's ja. Also jetzt zu sagen, okay, wir dürfen jetzt alle gar kein ChatGPT mehr benutzen, das ist ja auch irgendwie Blödsinn, ne? Also das neue Technologien sind ja dazu da, sie zu benutzen und für sie vielleicht halt auch im künstlerischen Prozess einzubinden. Ich finde, das immer ist halt natürlich eine schwierige Frage, wo ist dann noch die Qualität von Kunst? Also natürlich, wenn wir Texte generieren von KIs, die wirklich nur noch von KIs geschrieben werden und dann wird da einfach ein Autorname drauf geklatscht, den es gar nicht gibt und dann wird das einfach rausgebatzt, das ist natürlich. Also das ist Abzocke natürlich am Leser, weil wenn man ein Buch kauft und es ist jetzt egal, was für ein Subgenre oder was auch immer man sich da zulegt, man geht davon aus, dass sich jemand da hingesetzt hat, dass sich jemand dazu Gedanken gemacht hat und nicht halt einfach irgendwie eine KI eingegeben hat, ja, hier, hau mir mal so die besten Kalendersprüche der letzten 20 Jahre raus, sondern man geht selbst bei sowas davon aus, dass da jemand gesessen hat, der sich darüber Gedanken gemacht hat. Dafür bezahlt man ja auch eigentlich das Produkt, ne? Und wenn man dann sieht, okay, das Produkt, was ich bezahle, beinhaltet einen großen Teil der Arbeitskraft, von der ich gedacht hatte, dass sie da drin steckt, gar nicht, dann ist das natürlich, ist das Abzocke dann. Und da fragen, also da stellen sich dann natürlich auch moralische Fragen, so ob das in Ordnung ist, halt, wenn andere Leute ihre Kalender oder was jetzt nur als Beispiel mal gesehen rausbringen und die haben sich dafür so hingesetzt und haben sich diese Sprüche teilweise rausgesucht oder selber ausgedacht. Oder da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, ob wie solche Sprüche, wie die selber ausgedacht sind, ne? Die haben die wahrscheinlich auch von Google und so, ne? Aber man geht ja trotzdem davon aus, dass da jemand gesessen und das in Anführungsstrichen wenigstens lektoriert hat, so, und um diesen Teil wird man natürlich betrogen. So, und das ist nicht in Ordnung, dass solche Texte dann nicht gekennzeichnet sind, die halt rein von KI geschrieben wurden. Was ein anderer Punkt ist natürlich, dass Autorinnen und Autoren ChatGPT natürlich für ihre Texte benutzen können und vielleicht auch sogar sollten, weil ich glaube, dass so eine KI einem zum einen nochmal ein bisschen andere Möglichkeiten eröffnen könnte, wie man etwas schreiben kann oder wie man irgendwas beschreiben kann. Und zum anderen Punkt ist das ja so ein bisschen wie Internetrecherche, nenne ich es jetzt einfach mal. Wenn ich ein Buch schreibe und ich will was schreiben über Peru, sagen wir mal jetzt, und ich gehe jetzt auf Google und ich suche mir was über Peru raus und einzelne Geschichten oder vielleicht irgendwelche interessanten Fakten, die es über Peru gibt, die ziehe ich mir auch wieder aus dem Internet so, als Autor oder Autorin, die sich mit diesem Thema eben nicht richtig auskennt und verfremde die in meinem Roman so, dass er im Roman für sich steht. Aber theoretisch habe ich die Informationen da vielleicht halt auch Teile des Textes ja auch von woanders her. Also da kann man dann jetzt natürlich auch drüber diskutieren, wie kommt da mit Urheberrecht oder so zu Rande. Aber bei KI ist ja immer das Problem, dass man ja gar nicht weiß, welche Urheberrechte in dieser Sekunde gerade verletzt werden und aus welchem geistigen Material sich die KI jetzt die Schnipsel, die man selber angefragt hat, einem ausgegeben werden. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch so das größte Problem bei KI, dass man nie genau weiß, woher kommt diese Urheberrechtsverletzung und wen betrifft diese Urheberrechtsverletzung. Und das ist, finde ich, irgendwie so das größte Problem an KI, nicht mal unbedingt das Literatur, die ich nicht benutzen kann, sondern einfach diese Unübersichtlichkeit, die durch dieses Ganze, wer stellt die KI her, wo bezieht die Information, wie gibt die KI diese Information wiederum an den Nutzer oder die Nutzerin weiter? Das sind ja alles Prozesse, die im Dunkeln liegen und von denen wir gar keine Ahnung haben. Und deswegen ist das auch schwierig, so rechtlich und auch teilweise ein bisschen moralisch, finde ich, einzuschätzen. Was ich aber nochmal sagen möchte, ist, gerade bei Books on Demand oder beziehungsweise bei so KI-geschriebenen Büchern. Man geht natürlich theoretisch davon aus, dass wenn man ein Buch kauft, was in einem in Anführungsstrichen angesehenen Verlag erschienen ist, also Bücher, die theoretisch ja auch nur im stationären Verhandel verkauft werden, könnte man jetzt sagen, so da gibt es ja einen Garant, so dass die Verlage oder man würde zumindest als Konsument davon ausgehen, dass der Verlag einen moralischen Anspruch hat und sagt, ich lektoriere das Buch, ich bringe das so raus, dass es halt wirklich am Ende ein fertiges Produkt ist und nicht irgendwie einfach theoretisch das erste Skript und dann haue ich das in eine Buchform und bringe es raus und dann ärgern sich die Leser und Leserinnen, weil da Korrekturen nicht gemacht wurden, Komma falsch sitzen oder vielleicht auch bestimmte Sätze gar keinen Sinn ergeben. Das erwarte ich ja von einem Verlag und von einem Verlag erwarte ich auch, dass sowas überprüft wird oder beziehungsweise dann vielleicht auch, naja, wenigstens ein Hinweis gemacht wird, dass Texte oder Teile des Textes mit KI geschrieben wurden, weil ich finde, diese Hinweise sind schon irgendwie wichtig, um das Ganze vielleicht ein bisschen einordnen zu können, obwohl es halt, wie gesagt, da ja auch Unterschiede gibt, ne? Also Sachen, die komplett von der KI geschrieben wurden, da würde ich jetzt einfach mal behaupten, das müsste man eigentlich als genau solches kennzeichnen, rein KI geschrieben und fertig, weil die Kennzeichnung finde ich oder die Unterscheidung finde ich schon dann doch wichtig, wer an diesem künstlerischen Prozess dann ja wirklich noch beteiligt war und wer nicht.
Aber da sind natürlich total viele Grauzonen jetzt dabei. Also ich gebe euch mit allem recht, was ihr gesagt habt. Aber da haben wir zum einen diese Nummer mit den Self-Publishern, die wir ja, Transparenz ist wichtig, hast du gerade erklärt, Robin, machen wir jetzt auch hier, die wir hier in dem Podcast gar nicht drin haben, weil wir sagen, wir wollen von großen Verlagen, denen wir vertrauen, wo wir aber natürlich auch nicht wissen, was da hinter den Türen abgeht, aber wir machen nur Bücher von großen Verlagen, denen wir vertrauen, weil wir davon ausgehen, dass da genau diese Qualitätskontrolle stattgefunden hat und dass die Autorinnen und Autoren dort auch fair behandelt werden. Das heißt, es fällt bei uns schon mal alles raus, obwohl da bestimmt auch sicher gute Sachen dabei sind, aber das ist jetzt nur mal eine Policy, die wir hier eingeführt haben. Aber im Großen und Ganzen, es gibt so viele Verlage, man redet sich das dann vielleicht schön und sagt, ja, wenn das ja im Verlag erschienen ist, ist es bestimmt kontrolliert worden. Nee. Und das andere Ding ist, der Verlag kann schlecht arbeiten. Das andere Ding ist, auch Autorinnen und Autoren, die aus Fleisch und Blut bestehen, können schlechte Bücher schreiben. Also es gibt bestimmt Bücher von KIs, die besser sind als die von Menschen. Also da sind, man versucht da ja gerne so ein Schwarz-Weiß-Denken anzuführen in dieser ganzen Debatte, die ja gerade immer größer wird. Aber ich glaube, das ist so, so nuanciert. Es kommt darauf an, wirklich, wie diese KI eingesetzt wird, welche Transparenzvorschriften eingehalten werden. Und was man halt auch bedenken muss, ist, am Ende vom Tag ist ein Buch eine Ware Und wir als KonsumentInnen kommen immer mehr in die gleiche Situation bei Büchern, wie wir das bei anderen Waren auch kennen. Also wir versuchen, fair gehandelte Kleidung zu kaufen, fair hergestellte Nahrungsmittel, Kaffee, Schokolade, solche Dinge. Am Ende vom Tag wissen wir aber nicht, wie die Lieferkette genau aussieht, wer da jetzt wirklich dran gearbeitet hat. Wir als Konsument können das selbst bei Luxusmarken, ich erinnere an den kürzlich entstandenen Dior-Skandal, können wir uns nicht drauf verlassen, unter welchen Umständen das produziert wurde, selbst wenn wir bereit sind, sehr viel Geld für die Produkte zu bezahlen. Und das ist natürlich eine große Verunsicherung. Gleichzeitig müssen wir als Publikum weiter versuchen, eine gewisse Verantwortung wahrzunehmen und eben zu versuchen zu checken, sind diese Verlage, für die wir Geld ausgeben, seriös? Sind die Buchhandlungen, in denen wir das Geld ausgeben, kuratierte Buchhandlungen, wo man halt nicht nur alles verkauft, was möglichst hohe Auflage macht, also wo man sagt, ist mir jetzt egal, wie das produziert wurde oder ob das nur Schrott ist, sondern wo man wirklich auch mal schaut, ob zumindest mal im Mischverhältnis ein paar innovative, interessantere, übersetzte, sprich teurere Sachen dabei sind. Und dann eben zu gucken, gerade wenn man auch Bücher für andere aussucht, Stichwort Kinderbücher, vielleicht auch als Eltern zu schauen, was steht da eigentlich drin? Ist das eigentlich qualitativ hochwertig? Aber im Großen und Ganzen wird es immer schwieriger für uns festzustellen, wer die Inhalte, die wir konsumieren, produziert hat. Gleichzeitig möchte ich total unterstreichen, was ihr sagt und was ich auch eingangs sagte, das jetzt zu verteufeln, ist ja totaler Quatsch. Das geht ja nicht mehr weg. Wir müssen damit umgehen. Wir haben nur die Wahl zu überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Da gibt es ja jetzt auch die KI-Verordnung der EU. Das wird alles schwierig umzusetzen, wie das schon bei der Plattformregulierung, über die wir hier ausführlich gesprochen haben, also Facebook, Instagram und so weiter war. Dieser digitale Raum ist halt komplex und global. Wir bleiben weiter dran, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall. Und um da nochmal, ihr habt ja jetzt auch schon das Wort oder das Stichwort Moral und Ethik genannt, fair gehandelte Ware und so weiter und so fort. Da sollte man trotzdem, auch wenn wir, wie wir jetzt schon mehrfach betont haben, das ganze Thema nicht verteufeln, nein, aber man sollte sich auch bei dieser ganzen ChatGPT und überhaupt KI-Geschichte immer wieder bewusst sein. Und da, Achtung, mogel ich jetzt nochmal einen ganz aktuellen Buchtipp hier rein. Ja, und zwar das Werk Digitaler Kolonialismus von Ingo Dachwitz und Sven Hilbig, das steht jetzt ganz neu auf der Nominierungsliste für den Deutschen Sachbuchpreis, die vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde. Und in diesem Buch geht es nämlich genau darum, wie der Untertitel auch sagt, wie Tech-Konzerne und Großmächte die Welt unter sich aufteilen. Also, wie die ganze Digitalisierung, vor allem natürlich auf der nördlichen Halbkugel, wie der globale Süden dafür bezahlt. Und ein Beispiel in diesem Buch ist halt genau die Verwendung von ChatGPT und ähnlichen KI-Programmen. Es gibt ja nicht nur, darüber haben wir ja schon mehrfach mal gesprochen, diese Farmen, so nenne ich sie mal, wo Leute sich den ganzen Tag Social-Media-Kommentare angucken, also im Sinne von Community-Moderation, sondern auch ChatGPT. Diese Programme speisen sich ja, das hatten wir vorhin schon angesprochen, aus Inhalten vom Netz und sie spucken natürlich auch Antworten aus, die, ich nenne es mal jetzt so ganz diffus legal sein sollten. Also die Antworten, die sollen nicht anstößig sein, die sollen nicht verletzend sein, die sollen nichts Gewalttätiges beinhalten. Und wie lernt ChatGPT das? Ja, das kriegt ChatGPT beigebracht und zwar von Menschen, zum Beispiel in Nairobi, die stundenlang, tagelang, wochenlang sich Seiten angucken mit den ganzen furchtbaren, grausamen Dingen dieser Welt, Vergewaltigung, Hinrichtung, Kindesmissbrauch, Sodomie und so weiter und so fort, um ChatGPT und diesen anderen Programmen beizubringen, dass sie diese Ergebnisse bitte nicht ausspucken sollen bei den Anfragen. Ne? Also das ist auch nochmal eine ganz andere Art der Ausbeutung. Lest mal dieses Buch, Digitaler Kolonialismus, da sind noch ganz viele andere interessante Beispiele dabei. Passt gerade sehr gut zum Thema und ist, wie gesagt, für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert.
Sehr schön, da haben wir ja noch so eine literarische Empfehlung bekommen, bevor wir jetzt zu den wirklichen literarischen Empfehlungen dieser Folge kommen.
Und wir bleiben beim Thema. Oh, wir sind so gut.
Wir bleiben beim Thema, genau so ist das. Wir bleiben beim Thema KI und kommen zum ersten Buch dieser Folge. Und zwar, stell das Mike vor. Bin jetzt ganz gespannt, ob da auch so viel KI drin ist.
Wir haben ja in der letzten Folge mit Hunchback, wozu wir übrigens sehr viel Feedback bekommen haben, wir freuen uns, dass so viele Leute dazu gegriffen haben und es wirklich gelesen haben, haben wir über den Akutagawa Prize Gewinner 2023 gesprochen. Der Akutagawa ist der wichtigste Literaturpreis Japans. Wenn wir schon mal dabei sind und wenn das Buch doch gerade jetzt auch neu veröffentlicht wird, sprechen wir doch diese Woche mal über den Akutagawa Preisträger 2023. 24. Und zwar ist das Tokyo Sympathy Tower von Rikudan. Der hat als Verkaufsargument für Papierstaub Podcast nicht nur diesen Preis gewonnen, sondern wurde auch von unserer Lieblingsübersetzerin übersetzt. Ursula Gräfe, Grüße gehen raus nach Frankfurt. Gebt gerne bei uns in das Suchfeld Ursula Gräfe ein. Da könnt ihr Interviews mit ihr hören. Die Frau ist einfach fantastisch und hat wirklich die ganzen Kracher aus Japan übersetzt. Die zwei Murakamis und hast du nicht gesehen. Also da reden wir über alles Mögliche, über Yukio Mishima. Lohnt sich. Kommen wir zum heutigen Thema. Rikudan hat einen globalen Skandal ausgelöst, als sie den Akutagawa angenommen hat. Denn sie hat bei dieser Gelegenheit gleich mal rausgehauen, dass sie diesen Roman mit Hilfe von KI geschrieben hat.
Ah!
Ja, oh Gott, die Welt geht. Und da hat dann aber natürlich frech und zutreffend gesagt, dass die Jury das ja nicht wusste und ihr diese Ehre zugesprochen hat, ohne zu wissen, wie dieser Text entstanden ist. Deswegen werden auch wir als unvoreingenommener Podcast jetzt mal schauen, was die literarische Qualität dieses Textes sein könnte, der, das möchte ich hier ganz klar sagen, nicht komplett von einer KI erstellt wurde, sondern sie hat KI zur Hilfe genommen. Das ist was schon sehr anderes. Dieser Roman erzählt die Geschichte von Sarah Makina, einer berühmten Architektin, die an einem Wettbewerb teilnimmt, in Tokio ein neues Gefängnis zu bauen. Und parallel dazu eine Affäre beginnt mit einem viel jüngeren, schönen Verkaufsassistenten in einer Luxusboutique. Das Gefängnis, das Makina bauen möchte, um dessen Bau sie sich bewirbt, ist der titelgebende Tokyo Sympathy Tower. Der heißt so, weil das Gebäude eine architektonische Umsetzung der Theorie des Philosophen Masaki Seto sein soll. Der sagt nämlich, also der ist fiktional, der sagt in dem Buch, dass Menschen kriminell werden, weil sie unter schrecklichen Umständen gelebt haben, und nennt diese Menschen Homo miserabilis, also unglückliche Menschen, und ruft die Gesellschaft japanisch dazu auf, mit ihnen Mitgefühl zu haben. Sympathy Tower. Und dieses neue Gefängnis soll entsprechend ein ganz moderner, progressiver Raum sein, in dem diese Homo miserabilis, wundert euch nicht, wenn ich da kein Plural bilde, wahrscheinlich wollten sie die Deklination komplett weglassen, deswegen klingt es jetzt aber manchmal ein bisschen komisch, heißt auch im Roman immer nur Homo miserabilis, in dem diese Menschen, diese Kriminellen, wie sie früher hießen, gut behandelt werden. Und nicht nur die Autorin hat einen Chatbot um Hilfe gebeten beim Erstellen des Romans, sondern auch Sarah Makina, die Architektin, befragt einen Chatbot, wenn es darum geht, die Pläne für den Tokyo Sympathy Tower zu entwerfen. Das ganze Ding ist also eine philosophische, moralische Erzählung. Zum einen, das ist, glaube ich, sehr klar geworden, fokussiert es auf das gute alte, was macht Menschen kriminell, Ding. Ist es die Natur, mit der sie geboren werden? Ist es die Gesellschaft? Aber es geht viel, viel grundlegender in dem Roman auch darum, wie wir einander behandeln wollen und was die Welt ausmacht. Also sind es die architektonischen Umgebungen, Dinge, die man anfassen kann, eine physische Realität, die von Menschen erschaffen wird, oder ist es die Sprache, also die Strukturen, die nicht architektonisch sind, sondern die Strukturen, die unser Denken leiten und die für uns festlegen, was wir kulturell gesehen als normal und wen wir als uns gleichwertig betrachten. Also sind diese Gefangenen uns gleichwertig? Wie soll entsprechend die Architektur aussehen? Diese Zusammenhänge werden hier aufgemacht, was natürlich zur interessanten Frage führt, die ich gleich mit Robin und Annika diskutieren darf. Warum heißt das Ding eigentlich Sympathy Tower und nicht Empathy Tower? Es ist ja relativ leicht, mit jemandem Mitleid zu haben, als Homo Felix, der unter guten Bedingungen aufgewachsen ist. Es ist sehr viel schwerer, diese Person als gleichwertig anzusehen und ihren Schmerz zu fühlen, also Empathie zu haben. Können wir nachher mal diskutieren, warum wohl dieser Begriff hier gewählt wurde für das Gefängnis. Es geht ganz viel um Fragen von Macht, die hier natürlich zwischen den Gefangenen und der Restgesellschaft verhandelt werden. Aber natürlich auch diese Affäre. Also Sarah ist 37 und der schöne Verkaufsassistent Takuto ist 22. Und auch das spielt eine Rolle, welche Dynamiken da entstehen und wie man die sprachlich festlegen kann. Der Charakter Sarah Makina und na klar Makina, ne? Makina ist ja auch auf Lateinisch die Maschine, wie in Deus Ex Machina, ne? sie rief was bei gedacht, die Riku dann. Die ist von Zaha Hadid inspiriert. Das ist eine echte Architektin, die teilgenommen hat am Wettbewerb, das Tokyota Nationalstadion für die Olympiade 2020 zu bauen, die auch gewonnen hat, aber deren Plan dann trotzdem nicht umgesetzt wurde. Im Roman hat Kudan eine Gegenwelt geschaffen, in der das Stadion existiert und Sarah Makina auch versucht, das Gefängnis architektonisch in eine Korrespondenz zu setzen mit dem Stadion. Beide architektonischen Strukturen sollen die Stadtlandschaft und damit auch das Denken der Einwohner von Tokio verändern. Also diese Architektur ist modern, schaut nach vorne, die Philosophie schaut nach vorne. Ironischerweise, wir haben es im Vorgeplänkel schon aufgeführt, wird der Chatbot um Hilfe gebeten, der aber ja immer zurückschaut. Der greift auf das kumulative Wissen des Internets der Vergangenheit zurück und benutzt so einen etablierten Pool an Wissen und an moralischen Standards, aus dem heraus die Zukunft geschaffen werden soll. Diese Gegensätze spielen hier eine große Rolle. Also Strukturen im Ganzen, architektonisch, Sprachstrukturen, algorithmische Strukturen bei der KI. Und das ist auch bei der ästhetischen Umsetzung ein Punkt, dass hier Strukturen aufgesetzt werden. Denn wir haben Perspektiven von Zara, von Takuto, wir haben Protokolle vom Chatbot, wir haben sogar einen Auszug aus Masaki Setos philosophischem Text zum Homo Miserabilis, der ja auch eine Art Fundament ist für alles, was in diesem Roman passiert. Es wird darüber diskutiert, ob sprachliche und architektonische Strukturen ausbalanciert sein können. Also zum Beispiel geht es um die japanische Übersetzung des englischen Namens Tokyo Sympathy Tower, der dann Tokyo to Dojo to heißt, was so einen rhythmischen, ausgeglichenen, strukturellen Klang haben soll. Es geht um die japanische Sprache, die ja eben nicht aus dem Alphabet zusammengesetzt wird, sondern aus Zeichen, also aus Kanji und dann auch noch aus Hiragana und Katakana. All diese Theorie spielt eine Rolle, ein hochphilosophischer, komplexer Roman. Kommen wir nochmal zum Skandal zurück. Ich weiß, ihr liebt die Skandale. Die Autorin Kudan sagte, dass es ihr gar nicht so bewusst gewesen sei, dass die Zuhilfenahme von KI so ungewöhnlich ist bei der Zusammenstellung eines Romans. Und am Anfang sei ihr auch die Aufmerksamkeit, die ihr dann global zuteil wurde, wegen des Skandals zu viel geworden und sie hätte nicht mehr schlafen können. Aber dann sei sie doch froh gewesen, dass durch die Diskussionen, die dann weltweit stattfanden, viel mehr Menschen natürlich über ihren Roman gesprochen haben. Ich muss dazu ganz ehrlich sagen, ich glaube der Frau kein Wort. Die muss das kommen sehen haben, dass wenn sie da sich bei Akutagawa hinstellt und sagt, ja, ich habe das übrigens mit KI geschrieben, dass dann alle ausrasten. Das musste sie kommen sehen. Aber sie hat natürlich recht, wenn sie sagt, dass KI eine Technologie ist, die keiner von uns, also weder die Autorinnen und Autoren noch wir als Lesende, noch vermeiden können. Und wie ihr jetzt merkt, ist das auch alles andere als simpel strukturiert oder niedrigschwellig angedacht. Das ist sehr komplex, macht aber auch sehr viel Spaß. Sarah hört übrigens auch gerne Björk, zum Beispiel den Titel Come to Me. Jump off, your building's on fire and I'll catch you heißt es darin. Annika und Robin, wolltet ihr auch vom Gebäude springen oder fandet ihr das super geil?
Letzteres. Letzteres auf jeden Fall. Ich möchte auch gerne mal direkt noch mal zu dieser Diskussion KI ja oder nein oder wie oder was zurückgehen. Ich fand das auch sehr, sehr spannend. Gerade jetzt nicht nur natürlich, weil wir gerade da groß über im Nachrichtenblock drüber gesprochen haben. Riku dann sagt er hier auch in diesem Kurzinterview, das übrigens auch von Ursula Gref übersetzt wurde, das möchte ich auch noch mal ganz kurz, ne, das möchte ich noch mal kurz erwähnen. Sie sagt hier den Satz, ich hingegen vertraute darauf, dass meine Leserinnen und Leser verstehen würden, dass der Einsatz von KI in meinem Roman unerlässlich war. Zum einen knüpft das ja wieder sehr schön an, was wir auch eingangs gesagt haben, dass natürlich auch eine gewisse Eigenverantwortung darin liegt, welche Kunst man konsumiert. Und zum anderen, mich hat es wirklich überhaupt nicht überrascht. Vielleicht auch wegen Charles Lewinsky, aber ich habe es tatsächlich, ich meine, hier wird KI zitiert im Buch. Da kommt ein KI-Bot zu Wort. Da gehe ich fast schon davon aus, dass das auch von KI geschrieben wurde, wie halt bei Charles Lewinsky. Vielleicht bin ich dann auch schon zu abgebrüht mittlerweile. Aber so hatte ich es wirklich verstanden, so verstehe ich diesen Satz auch. Und wenn es jetzt nicht wirklich nur alles Show war, Maike, da hast du ja gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass sie das gar nicht hat kommen sehen, dann wäre das für mich so die mögliche Alternativerklärung, dass sie halt gedacht hat, okay, ich lasse KI zu Wort kommen hier im Buch. dann für mich als Leserin war das genug gekennzeichnet. Dann fühle ich mich jetzt zumindest immerhin so als die Leserin, die Rie im Kopf hatte. Das ist doch auch ein schönes Gefühl. Also, wirklich ein sehr interessantes, komplexes Buch, obwohl es sehr, sehr kurz ist oder relativ kurz, sagen wir es mal so. Aber da steckt unheimlich viel drin. Nicht nur diese ganze KI-Diskussion, die ganzen verschiedenen Themen. Es wechselt ja auch immer die Erzählperspektive. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und mir hat auch die alternative Realität sehr gut gefallen. Ja, nicht nur, dass dieses Stadion gebaut wurde, sondern dass im Buch die Olympischen Spiele in Tokio auch 2020 stattgefunden haben. Wir erinnern uns, in unserer echten Realität wurden die um ein Jahr nach hinten verschoben aus Corona-Gründen. Und ich fand auch wirklich diese Gegensatzpaare sehr gut. Und da würde ich vielleicht, Maike, du hast ja die Frage gerade aufgemacht, warum heißt es Sympathy, nicht Empathy? Genau aus diesem Grund, das wäre so meine Erklärung, einfach weil der Gegensatz größer ist zwischen den Glücklichen und den Miserablen sozusagen, dass man dann also eher Mitleid fühlt und eben nicht die auf die gleiche Stufe stellen will. Da sind ja halt noch diese ganz vielen anderen Gegensatzpaare, hast du ja auch schon genannt, jung, alt, Mann, Frau. Und ich habe, meine ich, auch noch ein besonders schönes Gegensatzpaar gefunden, das möchte ich auch nochmal erwähnen. Dieses Stadion, was ja dann in echt, in Anführungszeichen, nicht gebaut wurde, dem wurde ja vorgeworfen, dass es unter anderem an eine Vulva erinnert, von der Form und vom Aussehen her. Und im Buch wird es ja dann letzten Endes mit dem Turm, also quasi dem Phallus-Symbol, schlechthin vereinigt.
Stimmt.
Das wollte ich auch noch mal hier kurz. Also das waren so meine Gedanken beim Lesen. Ihr seht schon, da kann man viel rausholen. Und auch dieses Thema sollte hier nicht unter den Tisch fallen. Diese ganze Thematik Glück und Glücksforscher, was bedeutet Glück? Unsere Protagonistin Sarah, also eine unserer Protagonistinnen, ist ja von einem, ja, kommt ja auch von Schmerz her. Sie hatte ja ein sehr traumatisches Erlebnis in der Kindheit, was sie lange verdrängt hat. Das wieder in Zusammenhang mit Glück oder im Gegensatz zu Glück zu stellen, ist ja auch noch so ein weiteres Gegensatzpaar. Also da macht dieses Buch viel auf und finde ich, allein schon wegen dieser ganzen zahlreichen Überlegungen hat es durchaus zu Recht den Preis gewonnen. Und die KI ist genau da, wo sie hingehört und für mich auch, wie gesagt, transparent genug gekennzeichnet.
Wobei, Annika, wir wissen ja gar nicht, ob sie nur da benutzt wurde, ne? Das wissen wir nicht.
Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen. So, okay. Ich glaube jetzt mal an das Gute in Rie.
Ja, also mir hat Tokyo Sympathy Tower auch sehr gut gefallen, also aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt gerne nochmal unterstreichen möchte. Also zum einen ist es ja ein recht fragmentarisch geratener Roman, nenne ich es mal. Also die werden sehr viel, wird ja zwischen Themen hin und her gesprochen, Gedankenexperimenten, Monologen, Träumen. Also wir haben ja hier eine sehr, sehr große Bandbreite von Erzählsträngen, nenne ich es einfach mal. Also die dann zwar von derselben Person sind, aber eben in verschiedenen Stadien, nenne ich es einfach mal, oder aus verschiedenen Perspektiven. Das fand ich total spannend. Auch das, was du gesagt hast, Maike. Also zum einen muss man diese ganzen vielen verschiedenen Perspektiven erstmal so zusammenbringen, dass sie irgendwie halbwegs Sinn machen hier. Das ist jetzt nicht ein Buch, was angetreten ist für, ich habe den klarsten Plot aller Times und ich bin mega krass verständlich. Aber es ist halt ein Buch, was seine zugrunde liegenden Themen literarisch eben auch gut verarbeiten kann. So. Und das gibt es natürlich nicht so oft. Und gerade dieses KI-Thema, was ja dann mit Architektur und Sprache, du hast es gerade noch mal gesagt, Maike, wie stark auch die Sprache mit der Architektur hier verbunden wird. Also es wird ganz, ganz viel über Architektur gesprochen. Wie kann man das bauen und wie ist diese Idee entstanden? Und gleichzeitig halt auch eben mit Sprache, dass dieser Tower dann eben Tokyo Sympathy Tower heißen soll. Da wird auch ganz viel mit den Sprachzeichen erklärt, was das denn jeweils einzeln bedeutet und wie das Kanji geschrieben wird. Und die Architektin, die sich dann dagegen stellt und denen dann halt immer so einen Spitznamen gibt, so der dann halt offiziell irgendwann wird, weil sie genau wusste, dass das passiert. Und diese Ideen fand ich total interessant, obwohl, und dazu, und das muss ich auch sagen, Sarah Makina, eine der unsympathischsten Leute ist, die ich in der letzten Zeit irgendwo gelesen habe. Es ist ja, die ist ja so durch, ne? Mit ihrem ganzen Kram, mit ihrem Machtgefälle, die sich da ja auch nicht wirklich für interessiert, dass sie ja eigentlich jemanden, naja, sie will sich diesen jungen Mann ja eigentlich einkaufen, wenn man es genau nimmt. Sie sagt das auch an irgendeiner Stelle, sodass sie das Schöne bewahren will und dass sie ihn vor der Welt bewahren möchte, bevor er verfällt sozusagen und dass er halt was Schönes ist, so architektonisch halt fast schon gesehen. Und die hat ja mehr als eine Schraube locker, nennen wir es mal so. Diese gute Sarah. Aber genau deswegen fand ich das so interessant, weil sie halt dann auch so komische Sachen manchmal sagt, dass sie nachts eine Seeanemone ist, die durch das Weltmeer treibt und dann wacht sie auf und ihr Geschenk an die Welt ist, dass sie zumindest 18 Stunden als Mensch lebt. Das fand ich total geil, als solche Ideen so, die immer mal wieder eingestreut werden. Also dieses Buch, da entdeckt man immer was Neues. Das ist halt wirklich sehr, also stringent kann man das nicht gerade nennen und vorhersehbar halt auch nicht. Und genau das macht es aber so spannend. Und gerade eben diese zugrunde liegenden philosophischen Themen werden hier auch sehr gut bearbeitet. Was dieser Homo miserabilis so, was bedeutet das für die Gesellschaft, wenn wir auf einmal nicht mehr auf Kriminelle hinabblicken? So, was bedeutet das für den Rest der Gesellschaft? Und das wird ja noch relativ weit aufgefächert. Da wird ja dann auch in die Zukunft geguckt und so. Ich will nicht zu viel spoilern, aber das sind so interessante Ideen, die hier gesponnen werden untereinander in diesem Roman selber ja auch schon. Da werden ja immer mal wieder Verbindungen hergestellt. Und das fand ich total spannend, wie das gemacht wurde. Und da muss ich dann auch nochmal sagen, das glaube ich halt auch nicht, dass gerade solche wirklich stark konstruierten Romane irgendwie von KI geschrieben werden. Also ich glaube, so Teile bestimmt so, und ich bin auch eher auf Annikas Seite, der dann sagt, so, ich glaube, die KI-Teile wurden von der KI geschrieben und der Rest nicht. Aber vielleicht ist das auch blauäugig. Also ich fand total spannend, auch gerade eben dieses Fragmentarische, dieses Sprunghafte, was dieser Roman hat. Und diese Themen, die aufgemacht werden und auch tatsächlich auf ihre Art sehr gut besprochen werden, ohne jetzt irgendwie hinterher zu sagen, ja, das ist die Lösung für unser Leben oder das ist die Lösung, wie wir jetzt mit KI umgehen sollen, sondern eben auf persönlicher Ebene oder beziehungsweise hier für diese Charaktere auf persönlicher Ebene. Und das hat mir so gut gefallen, dass das hier eben sehr, sehr viel zeigt, ohne irgendwie jetzt unbedingt eine Endantwort geben zu wollen.
Ja, also wir wissen halt einfach nicht, wie viel von mit KI geschrieben wurde. Müssen
ja, ja,
nur,
klar.
Um hier transparent zu sein. Wir wissen es nicht, wie viel und auch nicht, welche Teile. Aber es ist definitiv so, und das glaube ich, Kudanna, aus genau den Gründen, die ihr ausgeführt habt, auch, dass sie das mit Hilfe von KI geschrieben hat. Also sie hat nicht quasi den Roman komplett von KI schreiben lassen oder so. Überhaupt nicht. Sondern was ja auch Sinn macht, hier sieht man aus meiner Sicht, welches künstlerische Potenzial eine KI hat, wenn sie als Hilfsinstrument eingesetzt wird. Weil Robin, wie du eben auch erklärt hast, das sind ja fließende Übergänge. Wenn ich was google, habe ich auch das Internet benutzt. Oder wenn ich in die Bibliothek gehe und was recherchiere, um über, keine Ahnung, Chile zu schreiben oder Nicaragua oder sonst irgendwas. Das sind ja auch alles andere. Also wo sind da die Grenzen? Das kann unter Umständen fließend sein. Und ich glaube, es gibt sehr wohl einen ethischen Weg in der Literatur, mit KI und Chatbots zu arbeiten. Das mal vorweg. Ich bin auch fasziniert von diesen Gegensatzpaaren, Annika, genau wie du es beschrieben hast, eben weil sie auch nicht konsequent aufrechterhalten werden. Weil, wie du sagst, ich habe mir auch gedacht, wenn das Ding doch Sympathy Tower heißt, dann wird ja eigentlich die Theorie von Masaki Seto nämlich nicht umgesetzt, weil dann müsste es ja Empathy Tower heißen. Der will ja, dass diese Gegensätze aufgelöst werden, worauf man hinmal natürlich auch weiter philosophisch drüber nachdenken sollte. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt in der Juristerei, was ist überhaupt das Ziel der Bestrafung? Will ich abschrecken? Will ich in die Gesellschaft reintegrieren? Was ist überhaupt fair den Opfern gegenüber? Das alles wird hier ja auch nicht aufgelöst. Was ich hier positiv meine, weil wir wollen ja keine Literatur, die uns vorschreibt, was wir zu denken haben, sondern eine Literatur, die schlau mit solchen Ambiguitäten arbeitet. Und ich finde, das macht dieser Text, wie ihr bald auch gesagt habt, ganz toll. Ich glaube auch, dass diese Aspekte mit der Seeanemone und alles, da kann man immer tiefer reingehen. Das ist echt ein Text, den man mehrfach lesen kann und man würde immer mehr finden. Und ich habe auch, Robin, genau wie du es gerade beschrieben hast, drüber nachgedacht, was eigentlich das Problem von der guten Sarah Makina ist. Da ist eine sehr gute Beobachtung von ihrem Lover Takuto drin, bei dem man sich ja auch mal fragen kann, was eigentlich seine Motivation ist, mit Sarah Makina zu schlafen. Und er sagt, Sarah redet so viel, weil sie eben versucht, nicht nur in Beton zu bauen, sondern auch in Worten zu bauen. Sie weiß ganz genau, dass sie, das Beispiel hast du ja auch gebracht, dass sie eine Aussage, eine Realität über den Turm schaffen kann, nicht nur indem sie den Turm baut, sondern auch indem sie ihn benennt. Und das ist fast schon im neurotischen Bereich bei Sarah Makina. Da ist ja, ich will jetzt das nicht spoilern, aber ein traumatisches Erlebnis von ihr treibt sie ja an, wo auch etwas benannt wurde, anders von ihr als vom Rest der Gesellschaft. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen das ist das Trauma, das sie antreibt. Und woran ich ganz viel denken muss, und bitte schlagt mich jetzt nicht, wenn ich das sage. Jetzt sagt ihr gleich, oh Gott, nein. Ich musste an The Fountainhead von Ayn Rand denken. Ich bin fest davon überzeugt, dass Riku dann ideologisch komplett woanders steht als Ayn Rand. Für Leute, die nicht kennen, Ayn Rand ist
Utilitarismus.
Ja, genau. Also Ayn Rand ist eine amerikanische Autorin, die wahrscheinlich auch nur in Amerika als Philosophin angesehen wird, die da ein philosophisches System namens Objektivismus etabliert hat, das von ganz vielen hart rechten, rechtskonservativen Reaktionären in den USA benutzt wird als in Anführungszeichen Philosophie, um Schwächere nicht zu helfen, weil sie sich halt sagen, Exzellenz setzt sich durch und es ist Schwäche und Sozialismus, wenn man als Gesellschaft zusammenhält. Also ganz, ganz perverser Kram. Und die hat einen Roman geschrieben, der heißt The Fountainhead. Der dreht sich um einen Architekten, der auch in vollkommener Rücksichtslosigkeit versucht, seine Bauten da hochzuziehen. Und ich habe das Gefühl, dass Tokyo Sympathy Tower in Konversation mit The Fountainhead ist. Also es ist in keinster Weise dasselbe. Aber dieses ich ändere die Welt Ding und ich marschiere vorweg und ich brauche kein Ding. Da, ich glaube, wenn man das ganz genau im Vergleich mit Fountainhead lesen würde, würde man da interessante Botschaften rauslesen können. Insbesondere da ja das Projekt von Seto genau den gegenteiligen Ansatz hat, dass nämlich Architektur nicht irgendwie der harte Beton und der harte Alpha-Mail und die setzen ihre Interessen durch und das ist doch dann für alle am besten, sondern eben gerade sagt, dass die Schwächeren ihren Platz in der Gesellschaft haben müssen. Also das finde ich sehr interessant und ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier eine kontrastierende Verbindung zu Ayn Rand gibt.
Richtig
möglich.
Spannend. Mega spannend.
Ja. Also ich finde auch diesen Aspekt, den du gerade noch mal gesagt hast, den möchte ich auch noch mal betonen, der Gedanke, wie Worte bzw. Sprache die Wirklichkeit prägen. Also das ist ja wirklich auch was sich hier sehr, sehr durchzieht. Also das ist auch sehr, sehr spannender Aspekt in diesem kurzen Büchlein. Ich muss noch mal sagen, da ist so viel drin, total irre. Und diese ganze Geschichte mit, wie gehen wir überhaupt mit den Kriminellen um und wie entwickelt sich da alles, das wird ja dann fast schon ins Groteske verzerrt, weil ja die Kriminellen da teilweise im Turm besseres Leben haben als ganz viele Leute draußen, die sich ihr Leben lang nicht zur Schulter haben kommen lassen und die dann fast schon versuchen, in diesen Turm reinzukommen, weil da irgendwie gefühlt so 5 Sterne All-Inclusive herrscht den ganzen Tag mit Shopping-Tour durch Online-Shops und so weiter. Also das ist auch sehr viele interessante Gedankengänge. Man möchte eigentlich vielleicht noch irgendwie einen zweiten Band davon lesen oder so, das Leben im Turm.
Wenn die Leute sich jetzt sagen, ich will jetzt erstmal diesen ersten Band lesen, also den zweiten gibt's ja gar nicht, aber diesen hypothetischen zweiten, den Annika gerade angesprochen hat.
Die Annika gibt es gerade bei ChatGPT ein. Robin, gib mir noch 10 Minuten.
Ich arbeite dran, genau. Ich mach da meine ersten 10.000 mit.
Wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn zulegen, liebe Maike?
Tokyo Sympathy Tower in einer Übersetzung der wunderbaren Ursula Grefe mit der Erstautorin Riku Dan ist erschienen bei unseren FreundInnen von Hoffmann und Campe, hat übrigens ein sehr viel schöneres Cover als die Originalvariante und als die englischsprachige Variante im Deutschen. Also Daumen hoch hier an die Grafiker, die hier am Werk waren. 160 Seiten kosten in der gebundenen Ausgabe 23 Euro und in der keimfreien E-Book-Edition 17,99 €.
Sehr schön. Damit kommen wir ohne Umschweife zum nächsten Buch dieser Folge und jetzt wird's hier wieder sachbuchmäßig und ihr könnt euch schon denken, wer das Ganze vorstellen wird. Liebe Annika, was hast du mitgebracht?
Überraschung. Ja, ich habe ein Sachbuch dabei tatsächlich. Breaking News, Zeitgeschehen in der Presse von 1648 bis 2001 heißt das. Das ist von einem AutorInnen-Duo geschrieben und zwar Klaus Zeiringer und Ursula Prutsch. Und die beiden gehen der Grundfrage nach, was Schlagzeilen über gesellschaftliche Debatten aussagen und das im Laufe der im Untertitel erwähnten Jahrhunderte. Kurz mal zu den beiden. Klaus Zeiringer ist Grazer, Professor für Germanistik und Autor diverser Sachbücher. Er ist außerdem Literaturkritiker, unter anderem für den Standard und Jurymitglied der ORF-Bestenliste. Seine Mitautorin Ursula Prutsch ist ebenfalls aus Graz. Wir haben sie also mit einem Österreich-Duo zu tun.
Graz.
Ebenfalls Autorin von Sachbüchern und außerdem Historikerin. Und die beiden haben sich jetzt also vereint und untersuchen hier in Breaking News rund 50 Ereignisse der Weltgeschichte anhand der jeweiligen Original-Zeitungsmeldung. Wir schauen also auf ganz viele politische, gesellschaftliche und sonstige Ereignisse, wie diese bewertet und verarbeitet wurden. Und die beiden stellen auch gleich zu Beginn fest, und das habe ich als Lesende auch getan, dieses Buch ist wie eine Zeitreise. Denn wir schauen ja darauf, wie Zeitungen damals zeitgenössisch etwas wahrgenommen haben, das heute als weltpolitisch gilt. Also wurde das überhaupt beachtet? Wie wurden die Infos präsentiert? In welcher Form? Und diese Ereignisse werden dann von der Historikerin Ursula Prutsch in den Kontext der Geschichte und der Jetztzeit auch eingeordnet. Und interessant ist natürlich auch, was weggelassen wurde. Also es werden ja auch Ereignisse erwähnt, die wir heute als super, super wichtig ansehen, die aber damals in der Zeitung irgendwie überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und das Ganze wird auch immer untersucht im Hinblick darauf, wie sich die Berichterstattung bei der Rezeption und bei der Verbreitung verändert hat oder welche Rolle sie eingenommen haben. Also wie haben sich vielleicht Wertigkeiten verschoben, wie haben sich Deutungen geändert. Vielleicht wurden auch manche Nachrichten gesteuert, sei es zu Propaganda- oder Verschleierungszwecken. Ihr seht schon, da gibt es auch viele Parallelen zur Jetztzeit. Stichwort Lügenpresse, Stichwort Systemmedien. Alles, was man da so manchmal aus einer bestimmten Ecke hört, gab es alles früher auch schon. Teilweise aber auch zu Recht. Hier mal ein Beispiel aus einem der ersten Kapitel 1720, da brach die Pest in Marseille aus. Und die Zeitungen, die haben damals vor allem den französischen Autoritäten zur Verschleierung gedient. Also da wurde nicht über diese Pestausbrüche berichtet, sondern stattdessen, was der König so bei der Jagd geschossen hat und mit wem er da diniert hat und wo er hingeritten ist und sowas. Das heißt, echte Infos gab es dann eher aus der ausländischen Presse, das aber natürlich auch mit erheblicher Verspätung. Aber so war das damals wirklich, weil die ersten Zeitungen bis ins 17. Jahrhundert, da wurde vor allem über Höfisches und über Schlachten berichtet. Aber hier im Buch gibt es natürlich noch viele, ganz viele also weitere.
Interessanten Shit oder was?
Genau. was hat der König so geschossen? Also hier gibt es noch viele größere Ereignisse, weitere. Westfälischer Friede zum Beispiel, das ist natürlich für Robin sehr prägendes Ereignis. Die Französische Revolution, die Weltkriege und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das alles denken. Und da sind diese Verschiebungen, die ich eingangs nannte, auch wirklich, ja, teilweise schon schmerzhaft mit anzusehen. Ich nenne noch mal ein weiteres Beispiel, natürlich die Kolonialzeit. Da sind hier auch einige Zeitungsartikel dabei. Da sieht man mal, wie wenig Kenntnis damals über ferne Länder herrschte, wenn berichtet wurde. Dann sehr stereotypisch natürlich oder mehr oder weniger geraten. Dann gibt es natürlich schöne Berichte über die Menschenzoos, die man hier damals auch noch bis ins 20. Jahrhundert teilweise in Europa hatte, bei irgendwelchen Weltausstellungen oder so. Aber auch die Zeitungen haben damals auch schon zur Aufklärung beigetragen. Also Beispiel Kongo, wir erinnern uns, König Leopold aus Belgien hat da millionenfachen Mord begangen. Da gab es viele Berichte drüber, die dann ja auch später zu anderen Berichten von Mark Twain oder natürlich Joseph Conrads Heart of Darkness geführt haben. Also diese historischen Ereignisse sind schon interessant hier in dem Buch. Das fand ich sehr, sehr spannend, vor allem in Kombination mit Zeitungsgeschichte und Soziologie. Also wann gab es sozusagen das erste große Ereignis? Wann gab es überhaupt Zeitungen? 1609 war das erst, dass die erste deutschsprachige Zeitung erschien. Das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, wie man sich vielleicht denken könnte. Wie hat sich das entwickelt? Wann wurde die moderne Kriegsberichterstattung eingeführt? Wie hat sich das technisch verändert? Wie konnten die Nachrichten schneller transportiert werden durch Telegrafie zum Beispiel oder auch durch neue Druckverfahren? Also das wird hier immer so ein bisschen nebenbei miterzählt, auch wie die Verlage zu mächtigen Konzernen aufgestiegen sind. Ein Beispiel nochmal, der amerikanische Bürgerkrieg war das erste große Ereignis, zu dem Anlass Fotos abgedruckt wurden in der Zeitung. Und ein weiterer interessanter Aspekt ist auch die Geschichte der Zeitung an sich. Ich habe es ja eingangs gesagt, Anfang gab es da mehr so Berichte aus dem Königshaus. Wie wurde aus diesem kleinen Gossip-Blättchen eine modern rubrizierte Zeitung? Und was hatte vor allem auch die Leserin schafft damit zu tun? Das wird hier auch angesprochen. Das fand ich sehr, sehr nett und wirklich toller Übersicht über Zeitungsgeschichte. Vor allem für jemand, der wie ich oder Maike auch aus dem Journalismus kommt, ist das schon fast schon ein historisches Lehrbüchlein. Und deswegen auch ganz, ganz großen Lob an die Recherche hier der beiden Autorinnen. Ich muss allerdings sagen, ich muss da jetzt nochmal einen ordentlichen Schluck Wasser in den Wein gießen. Ja, also thematisch, wie gesagt, gar kein Ding. Und ich hatte auch hier so ein Blurb gelesen, dass der Klaus Zahlringer ein begnadeter Erzähler sei, der seine historischen Sachbücher so spannend wie Romane schreibt. Dem kann ich aber leider überhaupt nicht zustimmen. Also wir haben hier wieder dieses, Mike und ich nennen es ja gern mal, dieses deutschsprachige Sachbuchphänomen. Das liest sich jedoch größtenteils extrem ununterhaltsam. Ja, natürlich geht es vor allem um Schlagzeilen, aber das war doch sehr, sehr, sehr viel Aneinanderreihung von Zitaten. Und ich muss gestehen, dass vor allem bei mir weniger bekannten Themen fiel es mir sehr, sehr schwer, am Ball zu bleiben, was ich persönlich sehr schade finde. Denn ich lerne natürlich gerne viel Neues aus Büchern. Aber das ist mir hier sehr schwer gefallen. Also das war wirklich vom Schreibstil her sehr, sehr eintönig. Da habe ich mir deutlich mehr erwartet. Das ist also so ein bisschen die Enttäuschung. Thematisch super, Umsetzung. Naja, naja, sagen wir mal so. Also die Zeitung würde ich nicht unbedingt abonnieren, um hier mal so beim Bild zu bleiben. Nicht bei der Bild, sondern beim Bild, worum es hier geht. Oh, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, ja. Deswegen lenke ich schnell mal ab. Ihr beiden, habt ihr Fragen?
Also apropos Bild, ich möchte euch die Schlagzeile, wenn wir hier schon über worüber berichtet wird reden, nicht vorenthalten, die uns auf WhatsApp in unserer kleinen Papierstau-Gruppe letzte Woche umgetrieben hat. Alois Rainer hält Weltrekord, Metzgerminister hat die längste Wurst der Welt. So viel zum Zustand des deutschen Printjournalismus.
Soll ich meinen Senf dazugeben? Schlimmer wird's nicht, keine Angst.
Wir haben ja eben schon bei der Diskussion über KI darauf hingewiesen, dass wir als NutzerInnen und KonsumentInnen von Literatur zwar einen beschränkten Wirkungskreis haben, aber wir haben ja schon ein bisschen Agency und können was machen. Wie sieht es denn hier bei den Zeitungen aus deiner Sicht aus? Das Zeitungssterben hat ja damit zu tun, dass die keiner mehr kauft, was zu einer immer schlechteren Qualität führt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie würdest du das Verhältnis zwischen dem Verhalten der Leserinnenschaft und der Entwicklung der Zeitungen einschätzen?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil das wird hier auch immer nebenbei gut erklärt. Jetzt geht das Buch halt nur bis 2001, also bevor das ganz, ganz große Zeitungssterben eingesetzt hat. Aber bis dahin ist ja wirklich einiges passiert. Und da kann man wirklich mal sehen, welchen Einfluss die Leserinnenschaft wirklich auf so ein Produkt haben kann. Weil zum einen natürlich als Kaufende, jetzt mal ganz im Sinne des guten alten Kapitalismus, die bringen halt das Kapital, die bringen die Anzeigen, die sorgen dann auch mittelfristig für Jobs, aber natürlich auch dafür, dass die Verlagshäuser so groß und mächtig werden können. Zum anderen aber auch soziologische Gründe, und das sieht man hier über diese Jahrhunderte wirklich schön. Welcher Teil der Bevölkerung kann überhaupt lesen? Also ganz am Anfang waren das natürlich wenige ausgewählte Menschen, sage ich mal. Dann haben die Analphabetisierungsraten immer weiter abgenommen. Die Zeitungen haben breitere gesellschaftliche Schichten erreicht. Und so wurde dieses ganze Printprodukt vom elitären Sonderblatt zur Gesprächsgrundlage für wirklich viele Menschen auch aus dem Bürgertum. Und das hatte dann auch wiederum Einfluss aus dem Inhalt, ne? Also da kamen dann auch soziale Themen dazu, Kultur, Sport. Das war ganz Anfang überhaupt kein Thema für die Zeitung. Und natürlich haben sich die Zeitungen dann selbst auch immer mehr als Sprachrohr für diese Themen wahrgenommen, haben Kommentare, Leitartikel eingeführt, haben, um es den Lesenden leichter zu machen, Rubriken eingeführt und nicht zuletzt, die ganze Szene hat sich auch verändert, ne? Also sowas wie die Kaffeehauskultur, gerade auch in Wien, wo man dann sitzt und Zeitung liest und so, was ja dann dazugehörte. Also das hat sich alles gegenseitig beeinflusst. Da gibt's hier viele schöne kleine Beispiele für, die mir vielleicht gar nicht so bewusst waren, aber hier mal das im Zusammenhang zu sehen. Also kann man fast schon schade sagen, dass die Zeitungen so ein bisschen aussterben, weil da ist doch einiges passiert.
Interesting. So, jetzt habe ich natürlich auch noch mal eine Frage. Du hast ja vorhin schon erwähnt, so ganz am Anfang gefühlt, ne, das ist dann natürlich, hat's ja gerade auch schon mal gesagt, wer kann denn lesen, ne, und das ist ja viel so um Hof und König und so gegen. Man könnte ja sagen, dass das früher ja alles Boulevard war. wann kam denn der heute für uns so bekannte Boulevard auf und spielt das da überhaupt eine Rolle oder wird das gar nicht thematisiert?
Das gehört natürlich auch dazu, gar keine Frage. Das wird ja auch relativ gut festgemacht. Also Ende des 19. Jahrhunderts nahm die Sensationslust immer mehr zu. Zum einen durch politische Affären, aber zum anderen auch durch den Ersten Weltkrieg und seine Folgen. Also das Publikum, das wollte auch unterhalten werden, ne? Also das braucht
also
vielleicht auch mal ein bisschen.
Was Spannenderes, als zu wissen, was der König auf der Jagd geschossen hat und was er unbedingt imaginiert hat. Da kann ich mir aber nicht viel Spannenderes vorstellen, ehrlich gesagt. Was hast du denn für Blasphemie?
Also Die Infos sollten lebendiger werden, man wollte unterhalten werden und deswegen nahm auch immer mehr die Sensation und die Illustration und dann später auch die Bilder zu. Und 1938, ein schönes Zitat, das möchte ich hier abschließend noch vorlesen, da hat der Report on the British Press genau diese Trivialisierung als sehr gefährliche Tendenz bemängelt und hat gesagt, many people welcome a newspaper that under the guise of presenting news enables them to escape from the grimness of actual events and the effort of thought by opening the back door of triviality and sex appeal. Such readers are left ill-informed and unable to participate in political debate. Also, Byrne,
wer Gossip... Soll ich das nochmal vorlesen mit dem Metzger, Annika?
Ja, genau. Wer Gossip und Sex will, der darf gar nicht ernsthaft mitdiskutieren. Das haben die also schon 1938 festgestellt. Ich finde, auch da sollte man Grauzonen zulassen. Aber ja, auch Gossip ist hier ein großes Thema.
Das ist gut, das beruhigt mich. Und deswegen habe ich jetzt nur noch eine abschließende Frage. Und zwar, wo und für wie viel kann man sich dieses Buch denn zulegen?
Breaking News von Klaus Zeiringer und Ursula Prutsch ist erschienen bei unseren guten Freundinnen von S. Fischer, kostet gebunden 29 Euro und im E-Book 19,99.
So, damit sind wir schon beim letzten Buch der Folge angekommen, was ich jetzt vorstellen darf. Und jetzt wird's gruselig oder halt eigentlich auch nicht. Also literarisch wird's jetzt vor allem gruselig. So, jetzt habe ich schon gespoilert, egal.
Bam!
Ab und zu ein Verriss muss auch mal sein. Aber wir, ey, alles von vorne, chill. So. Ich habe mitgebracht Geisterdämmerung von Kevin Chen. Ein Familienroman, in dem viele Stimmen zu Wort kommen und eine Menge Themen verarbeitet werden, aber ob das Ganze dann auch hinterher ordentlich zusammengeführt wird und literarisch verpackt ist, das klären wir natürlich jetzt mal zusammen. Erstmal zu Kevin Chen, der eigentlich Shi Hung Chen heißt. Der ist 1976 in Taiwan geboren, ein Schriftsteller, Schauspieler und Journalist. Er wurde als letztes von 9 Kindern geboren und studierte Anglistik und Theaterwissenschaften in Taipei. Seit 2003 lebt er in Berlin. Der vorliegende ist der bekannteste seiner 5 Romane und wurde in insgesamt 13 Sprachen übersetzt. Zudem berichtet er für diverse Medien aus Taiwan in Kolumnenform über das Leben in Deutschland und Berlin. Das vorliegende Buch wurde 2020 mit dem Grand Prix des Taiwan Literature Awards bedacht. So, kommen wir mal zum Plot von Geisterdämmerung. Die Geschichte dreht sich um Tian Hong und seine Familie, die seit Generationen in dem kleinen Dorf Yongjing, was übrigens ewiger Frieden übersetzt bedeutet, leben, arbeiten, heiraten und sterben. Tian Hong hat jedoch einen anderen Weg eingeschlagen. Er saß lange im Gefängnis in Berlin wegen des Mordes an seinem Ehemann Ti und macht sich nun nach der Jahrzehnte andauernden Haftstrafe auf nach Hause, um seine Familie zu besuchen und wieder ein bisschen Halt im Leben zu bekommen. Aber fangen wir mal von vorne an. Von den 7 Kindern, 5 Mädchen und 2 Jungen, ist Tian Hong der Jüngste und wurde vor allem von seinen Schwestern aufgezogen, da die Mutter sich fast ausschließlich um den ältesten Sohn gekümmert hat. Bereits in früheren Jahren entdeckt Tian Hong einen Bezug zu Literatur und hat schon früh den Wunsch, das taiwanesische Dorf zu verlassen, um die Welt zu entdecken. Seine Kindheit ist vor allem durch Einsamkeit, Gewalt und Vernachlässigung geprägt, zumindest wenn man hier nur die beiden Elternteile mit einbezieht. In der Schule fühlt sich Tian Hong eher zu Jungen hingezogen und verbringt viel Zeit mit einem Klassenkameraden, was kein gutes Ende nimmt und er danach von familiärer Ausgrenzung, auch wieder nur auf die Eltern bezogen, betroffen ist. Nach der Schule macht er sich auf nach Berlin, da er dort ein Stipendium bekommen hat, ohne seine Familie davon zu unterrichten. Lange in Isolation verliebt er sich schnell in einen Straßenmusiker, den er ständig nach dem Einkaufen in einer U-Bahn-Haltestelle sieht. Schnell freuen sich die beiden an und werden kurz darauf auch ein Liebespaar. Aber wie er am Anfang ja schon gehört hat, hat die Liebe in einem dramatischen Crescendo geendet. Auch seine Schwestern haben die Zeit eher schlecht als recht verbracht und sind entweder in toxischen und oder gewalttätigen Beziehungen oder haben über die Jahre, wie bei einem Beispiel, komplett den Verstand verloren. Obwohl die Geschwisterkinder zum Großteil einen guten Draht zueinander hatten, haben sie nach dem Auszug seltener und seltener sich unterhalten und haben alle ihr eigenes Leben gelebt, ohne sich den anderen anvertrauen zu können. Erst nach der Rückkehr Tian Hongs kommt die Familie wieder zusammen. So viel erstmal zum Plot, den ich hier leider nur sehr kurz anreißen konnte, obwohl der Roman gerade in dem Aspekt doch ein paar interessante Punkte zu bieten hat. Aber ich greife mal wieder vorweg. Der Roman ist in 3 große Teile und jeweils 15 Kapitel unterteilt, in denen meistens die erzählende Perspektive, die Zeit oder beides geändert wird. Anders als zum Beispiel bei Märtyrer von Kaffee Akbar, was ich in dieser Rezension noch häufiger als Vergleich heranziehen werde, werden dabei jedoch keine Jahreszahlen, Orte oder Personen vorab genannt, sodass man sich als lesende Person am Anfang jedes Kapitels erst einmal zurechtfinden muss, wer hier in welcher Zeit von was für einen Vorfall spricht. Klingt jetzt etwas verwirrend und das kann auch beim Lesen manchmal der Fall sein. Ist mir aber persönlich nicht ganz so ins Gewicht gefallen, zumindest diese ganzen Perspektivwechsel nicht. Was jedoch leider ins Gewicht fällt, sind meiner Meinung nach der eindimensionale und wiederkehrende Sprachstil, den ja alle Charaktere benutzen. Gerade bei einem Roman, der gefühlt alle 5 Seiten die Perspektive und die Zeit ändert, muss ich auch literarisch meines Erachtens mehr auf sprachliche Unterschiede geachtet werden, was in diesem Roman halt gar nicht passiert. So bleiben viele Charaktere trotz ihrer mitreißenden, zum Teil niederschnellenden und spannend erzählten Geschichte für mich eher blass und haben keine bleibende Erinnerung hinterlassen. Es ist teilweise sogar sehr, sehr schwierig zu unterscheiden, wer da überhaupt gerade spricht. Also ich konnte diese Schwestern und also den Tianhong und seine Schwestern kann man auseinanderhalten, aber die Schwestern unter sich und teilweise wird dann von der Mutter noch erzählt und von der Großmutter und da wird es dann wirklich irgendwann so kompliziert, dass man es nicht mehr auseinanderhalten kann. Und man hat ja bei Märtyrer von Café Akbar zum Beispiel gesehen, dass das ja gut funktioniert. Der Roman hat auch ganz oft die Zeit und die Perspektive gewechselt, aber das hat viel, viel besser funktioniert als in diesem Roman. Es wird hier nicht nur aus den Perspektiven der in Anführungsstrichen Lebenden gesprochen, sondern auch immer wieder aus der Sicht von bereits verstorbenen Familienmitgliedern berichtet, die auch aktiv immer wieder darauf hinweisen, dass sie zum Zeitpunkt der Erzählung bereits verstorben sind und wie sich der Tod für sie jeweils anfühlt, beziehungsweise wie sie damit jeweils umgehen. Natürlich berichten auch diese Figuren von ihren Schicksalen und bringen bei einigen Geschichten, die vorher nur angerissen oder geframed erzählt wurden, Licht ins Dunkel, beziehungsweise neue Informationen an die Lesenden. Damit kommen wir zum nächsten Punkt, dem Spannungsbogen. Auch Akbar hat in seinem Roman kleine Krümel eingestreut, die auf Ereignisse verwiesen haben, die dann erst recht spät im Buch aufgeklärt werden. Jedoch macht Chen das hier in diesem Roman etwas extrem auffällig und penetrant. Also immer wieder werden Situationen extra nicht angesprochen oder es wird nebulös angedeutet, was in der Vergangenheit Schreckliches passiert ist. Jedoch wird bis zu einem bestimmten Punkt von keinem einzigen Charakter richtig darüber gesprochen. Klar kann man jetzt argumentieren, dass die Figuren zum Teil psychisch angeschlagen sind und sich mit den Geschehnissen nicht auseinandersetzen wollen, aber hier wird mir das doch eindeutig nur deshalb betrieben, um eben Spannung zu erzeugen. Und man merkt das, finde ich, als lesende Person schon sehr, sehr schnell, dass es hier nur um Effekthascherei geht. Die haben wir natürlich auch noch ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Wir haben hier den familiären Druck, intergenerationales Trauma, was gerade auf die Schwestern bezogen immer wieder durchscheint. Die Mutter, die schon von ihrer Schwiegermutter die ganze Zeit getriezt wurde. Die Mutter, die dann selber ihre Schwiegertöchter scheiße behandelt. Die Frauen, die von ihren Schwiegermüttern wieder schlecht behandelt werden, die sich gegenseitig schlecht behandeln. Also da sieht man, das wird immer weitergetragen. Auch die Männer, die nicht vernünftig kommunizieren können. Das sind alles Sachen, die immer wieder auftauchen, die jetzt aber auch nicht thematisch unbedingt neu sind. Wir haben hier ganz, ganz viel Homophobie. Also, dass gerade Männer, die eben schwul sind, gar nicht miteinander was machen können, dass dann die Polizei gerufen wird, dass sie eingesperrt werden, sowas. Wir haben auch immer mal wieder die Geschichte Taiwans, die hier mit eingeflossen wird und wie das auf die Charaktere wirkt und wie sie sich davon, ja, wie die das beeinflusst hat. Wir haben viel Isolation und Einsamkeit, trotz dieser großen Familie, dass keine Worte untereinander gefunden werden können und so weiter und so fort. Also wir haben hier thematisch sehr, sehr viel aufgemacht, aber es wird ganz, ganz wenig besprochen. Es wird halt häufig eher angerissen. Allen Charakteren geht's scheiße. Alle Charaktere sind in ihrer Art irgendwie sehr unsympathisch und dadurch nicht nur nicht sympathisch, sondern halt vor allem auch langweilig und eindimensional und bleiben halt irgendwie blass. Und das gilt halt leider auch für die Themen, die nicht wirklich gut umgesetzt werden. Es gibt viele Themen, aber um die Umsetzung, sage ich mal ganz ehrlich, da habe ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ein großes Thema hier ist auch immer wieder die Geister. Alle sehen irgendwie aus wie Geister oder sie denken selber, die Figuren, dass sie Geister sind oder sie sind Geister oder sie sehen andere, wo sie glauben, dass die Geister sind. Das sind alles so Sachen. Dieser Aspekt wird so dermaßen übertrieben benutzt, dass man an einigen Stellen doch schon mit den Augen rollt. Also zumindest ging mir das so, dass ich mir dachte, oh, jetzt kommt schon wieder das Wort Geist. Also ich hab zu oft das Wort Geist gelesen in einem Buch, was Geisterdämmerung heißt. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, cheesy. Den einzigen interessanten Punkt mit diesen Geistern fand ich, den der Roman macht, ist, dass ja, wir alle so in unseren Erinnerungen leben, also dass die Realität mit unseren Erinnerungen, die vielleicht 10, 15, 20 Jahre noch länger zurückliegen, gar nichts mehr gemeinsam haben und dass zum Beispiel Erinnerungen an einen alten Spielplatz, wo wir früher gespielt haben oder an das Einfamilienhaus, wo man als Kind gewohnt hat, das jetzt vielleicht gar nicht mehr steht, dass diese Sachen nur noch in Erinnerung existieren und man auch so ein bisschen wie so ein Geist durch seine eigene Erinnerung schwebt. Das fand ich ein interessantes Bild. Das ist aber auch ehrlich gesagt das einzige Bild, was ich hier interessant fand in diesem gesamten Roman. Ja, so viel zu meinem Halbverriss, würde ich sagen. Maike, spring dem Buch mal bei oder spring mir bei. Lieber Letzteres. Aber wie hat dir das Buch denn gefallen?
Ich habe mich von dem Buch veräppelt gefühlt, weil man verspricht uns ja, dass der Plotpoint, dass der Protagonist, den wir treffen, gerade aus dem Gefängnis entlassen wird, weil er seinen Ehemann ermordet hat. Also es ist jetzt kein Spoiler, das ist das erste Kapitel und steht hinten auf dem Buch drauf. Da geht man natürlich davon aus, dass das kein Whodunit ist, weil das wissen wir, sondern so ein Whydunit. Also dass der ganze Roman uns erklärt, warum zum Teufel er seinen Ehemann ermordet hat. Aber wie man jetzt aus den Ausführungen von Robin merkt, der ungefähr 30 Sekunden darüber sprach und dann 5 Minuten über was komplett anderes, ist eigentlich dieser Why-Done-It-Plot das Uninteressanteste an dem ganzen Buch. Plus, wenn es aufgelöst wird, wir können das jetzt hier natürlich nicht spoilern, aber das ist, macht keinen Sinn. Also das würde, aus diesem Grund geht in Deutschland niemand für Mord ins Gefängnis. Das ist, macht einfach gar keinen Sinn. Also wir sind ja hier wirklich die Letzten, die sagen, alles ist geil in der Verwaltung und im Rechtssystem, es könnte nicht besser sein. Sicher nicht, aber das ist einfach Quatsch. Einfach totaler Quatsch. Da habe ich mich ein bisschen veräppelt gefühlt. Dann die Familiengeschichte. Fand ich an sich wahnsinnig spannend angelegt. Erfordert unglaublich viel narrative Kontrolle. Weil, wie man ja bei dir jetzt gemerkt hat, Robin, in deinen Ausführungen, das ist ja ein Charaktere-Ensemble, das ist ja riesig.
Mhm.
Was natürlich sehr spannend sein kann, weil man durch unterschiedliche Charaktere eine Darstellung schaffen kann des ländlichen Taiwans in den Jahren, in denen wir uns da befinden. Ich hatte dann aber ganz ähnliche Probleme, wenn nicht zu sagen sogar die gleichen Probleme wie du, dass da zu viele parallele Problematiken bei den Figuren waren, die dann repetitiv und wie Doppelungen gewirkt haben, dass die Sprache sehr ähnlich war zwischen diesen Charakteren und dass auch am Ende vom Lokalkolorit nicht so richtig viel Politisches rüberkam. Ein bisschen ist drin, das hast du ja auch ausgeführt, aber da hätte ich gerne mehr gewusst. Dazu muss man jetzt natürlich sagen, das Ding ist nicht für ein deutsches Publikum geschrieben worden. Also das, was mich interessiert hätte, ist vielleicht für ein taiwanisches Publikum auch unglaublich langweilig, weil warum sollte der seiner eigenen Bevölkerung das eigene Land erklären? Ist ja vollkommener Quatsch. Aber für jemanden, der das aus Deutschland liest, sind da viele Fragen offen geblieben, wo man sich gedacht hätte, also da hätte mich jetzt kulturell, hätte mich da irgendwie jetzt mehr interessiert. Also ich hätte mir da irgendwie mehr erwartet und ja, das ist, da sind einzelne Szenen sehr stark. Insbesondere hat mich, das hast du ja auch schon gesagt, Robin, die Interaktion zwischen den Geschwistern interessiert, die ja alle einen ähnlichen Startpunkt im Leben hatten, wobei es natürlich große Unterschiede zwischen den Männern und den Frauen gibt und dann wieder zwischen den heterosexuellen Männern und den queeren Männern, aber doch sehr vergleichbar. Die es dann in ganz unterschiedliche Richtungen treibt, die alle versuchen, aus der Ausgangssituation, wo man schon sagen muss, das ist Vernachlässigung, Grausamkeit, Armut, auch Langeweile, weil dort nie irgendwas passiert, zu fliehen und alle auf unterschiedliche Arten und Weisen scheitern, muss man sagen.
Mhm.
Und es hat auch eine gewisse Unnachgiebigkeit, in der diese Kreisläufe von Scheitern und Gewalt hier immer wieder gezeigt werden. Ich fand es unglaublich ambitioniert, wie dieser Roman angelegt ist, eben mit den vielen Figuren, in dem die Perspektiven springen, während die Zeit vor und zurück springt. Dieser ganze halluzinatorische Vibe, der da vorherrscht mit den Geistern, wie du gesagt hast, ist eine ganz hervorragende Idee. Aber ich habe das auch im Kopf mit vergleichbaren Büchern verglichen oder auch mit Büchern, die über die Reise in die Kindheit und Erinnerungen sprechen. Ich musste da insbesondere an Videotime denken von Roman Ehrlich, der ja auch durch seine statt seiner Kindheit geht und dann im Kopf laufen wie Filme parallel und die laufen vorwärts und rückwärts. Man hat Überblendung und es hat eine Meisterschaft und es zeigt, was man mit diesem Erzählen und der Überblendung von Erinnerung und Gegenwart, weil das ist ja genau das, was Chen machen will, was man da erreichen kann und auch was dieses Buch am Ende vom Tag nicht schafft. Ich bin damit auch nicht richtig warm geworden. Das Ding ist auch sehr, sehr lang für das, was es leistet, muss man auch sagen.
Ja, das stimmt. Also entweder ist es zu kurz für das, was es sein will irgendwie, oder ist es zu lang für das, was es ist. So.
Ja, da ist was dran.
Aber irgendwie besser kann ich es auch nicht beschreiben, weil du hast natürlich absolut recht, weil genauso ist es. Also es gibt, man darf das hier nicht falsch verstehen, es gibt hier sehr interessante, auch plotmäßige Erzählungen, die hier drin stecken. Ne? Also teilweise die Schwester, die mit diesem Moderator verheiratet ist, der sie halt total zu Hause einsperrt, sie total isoliert und dann auch noch schlägt und was das mit ihr macht und wie sie gerne am liebsten verschwinden würde. Also es gibt schon interessante Plotpoints, die hier verarbeitet sind und auch interessante Kapitel. Das Problem ist nur die Zusammensetzung halt auch, ne? So dieser Einspruch funktioniert meines Erachtens der Spannungsbogen irgendwie am Ende des Tages nicht so richtig. Einfach weil man am Anfang ja theoretisch schon weiß, was passiert ist und am Ende kommt dieser Plotpoint, den du gerade schon kurz angerissen hast, ja auch so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, nenne ich es einfach mal. Also man weiß, da steht irgendwas hinter, aber das kam jetzt so ein bisschen komisch. Mhm. Und das sind diese, das, was ich vorhin meinte mit diesen Spannungsbögen, dass das so sehr gewollt wirkt. Das wirkt sehr künstlich drapiert, damit man den Leser ja noch bei der Stange hält, bis man dann am Ende erzählt, was wirklich passiert ist. Und sowas finde ich halt immer einfach ein bisschen cheesy, um dann Spannung zu erzeugen. Weil ich glaube, wenn das ein bisschen anders aufgebaut wäre und vielleicht auch der Sprachstil sich vielleicht noch mal ein bisschen aufgefächert hätte, nenne ich es einfach mal, und dass ich alles so in diesem Einheitsbrei geschrieben wäre, glaube ich, würde das Buch viel besser funktionieren. Man könnte viel besser mit diesen Charakteren mitfühlen, weil so, auch gerade durch diese Zusammensetzung und dadurch, dass man immer wieder in andere Charaktere springt und niemals wirklich etwas länger oder konstanter in einem Charakter ist, sondern dann ist das der Charakter, als er 5 Jahre alt war, dann ist der nächste, als er 32 ist, der nächste, als er 52 ist, dann wird wieder zum ersten zurückgesprungen, aber 5 Jahre später. Also man hat einfach einen ganz, ganz fürchterlichen Überblick über diese ganzen Charaktere, wem was passiert ist. Und ich glaube, also selbst für mich war es jetzt im Nachgang, und ich habe das Buch erst gestern fertig gelesen, schwierig, diese Charaktere einzufassen oder beziehungsweise überhaupt noch zu wissen, welchem Charakter ist jetzt hier eigentlich was passiert. Und das ist eigentlich schade für ein Buch, was eigentlich einen interessanten Plot hat, den aber durch sein ganzes Pacing, durch die ganze Aufstellung und durch die ganze Struktur irgendwie selbst torpediert.
Den Eindruck habe ich auch. Also entweder muss man das auf 1000 Seiten, da ist schon was dran an dem, was du sagst, entweder muss man das auf 1000 Seiten erzählen und dann allen Figuren mehr Komplexität und Tiefe geben, oder man muss es kompakter und sehr viel trennschärfer machen, als das hier passiert ist. Also ich glaube, wir applaudieren der Ambition, aber es konnte dort, wo es hin wollte, aus verschiedenen Gründen nicht ankommen.
Ja, genau. Also das Potenzial ist durchaus da, halt zum Geschichten erzählen. Nur vielleicht das nächste Mal ein bisschen anders.
Robin, wenn jetzt die Leute da draußen sagen, was labern der Schneevogt und die Steine, die haben doch überhaupt keine Ahnung von taiwanesischer Literatur. Ich lese das jetzt selber. Was sollen die Leute machen?
Dann sollen sie sich Kevin Chens Geisterdämmerung besorgen, erschienen bei unseren guten FreundInnen von Mattes und Seitz, Berlin. 26 € in der Hardcover-Variante und 22,99 € als digitale Version. Übersetzung hat Monika Lee gemacht. Damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende.
Oh.
Ja, liebe Leute, nicht verzagen, wir sind ja in 2 Wochen wieder da und da haben wir sogar eine Spezialfolge. Was das sein könnte. Langjährige HörerInnen unseres Podcasts werden schon wissen, was abgeht, aber ich will auch nicht zu viel spoilern. So, liebe Leute, dann bleibt uns nur noch zu sagen, lest was Gutes, bleibt bitte so cool, wie ihr seid, bleibt natürlich auch bitte gesund. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin dürfen wir euch das Tschüss anbieten.
Tschüss!